Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich natürlich auch heute mit mir, Jonas Zietgen, und mir gegenüber Yannick Schubert. Moin!
Moin, du hast so ein leichtes Schmunzeln die ganze Zeit auf den Lippen.
Ja, ich wollte dich eigentlich hier im Intro nennen mit der Profi-SEO Yannick Schubert, und ich mache auch mit.
Und du, genau. Der Podcast mit dem SEO Yannick Schubert und dem Jonas.
Dem Jonas, der macht auch mit. Und wir haben ein super schönes Thema dabei heute. Eins, das häufiger auch mal angefragt wird und wir da Kommentare auf LinkedIn bekommen haben. Und mit wir meine ich natürlich, Yannick hat da Kommentare auf LinkedIn bekommen. Und zwar wollen wir mal diesen kompletten Prozess durchgehen, wie wir die Erstellung von Content oder auch Optimierung, weil es natürlich sehr ähnliche Sachen sind, durchziehen, wenn wir komplett von vorne starten. Also wir starten mal in unserem Beispiel einfach damit, dass wir ein Thema im Kopf haben oder wir haben ein Thema von dem anderen SEO in der Firma bekommen oder wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall ein Thema, über das wir schreiben wollen, über das wir Kunden anziehen wollen, und das über den Kanal SEO. Und das ist unsere Startvorgabe. Genau. Und wir werden jetzt in der Folge mal drüber reden, wirklich von diesem Startpunkt an bis zum Veröffentlichen, was wir tun, wie wir vorgehen. Und damit wir jetzt nicht zu sehr uns die ganze Zeit gegenseitig volllabern, würde ich sagen, machen wir es so, dass du die Schritte einfach durchgehst und ich grätsch immer mal wieder ein bisschen rein und gib meinen Senf dazu. Aber da wir den gleichen Prozess haben, grundsätzlich, wie das ja eigentlich immer so der Fall ist, müssen wir nicht beide unsere Prozesse erzählen.
Sondern wir diskutieren jetzt einfach so ein bisschen drüber.
Genau, und ich würde sagen, du fängst einfach mal an, was ist der erste Schritt, wenn du jetzt ein Thema bekommen hast, zum Beispiel damals in deiner Anstellung oder jetzt weißt für einen Kunden, sollst du für dieses Thema was tun. Wie fängst du an?
Das allererste ist wenig überraschend, die Keyword-Recherche. Ich mache mir erstmal Gedanken. Obwohl, warte, kurz Klammer auf. Ich mache mir erstmal Gedanken, ne, wie würde ich das Thema bezeichnen? Ne, ich kriege halt ein Thema vorgegeben, keine Ahnung. Hund hat Durchfall beispielsweise, ne? Fällt mir jetzt direkt ein. Mein Hund hat heute Morgen Durchfall. kurz Info am Rande. Und dann mache ich mir Gedanken, okay, wie würde ich es nennen? Wahrscheinlich, okay, Hund hat Durchfall, ne? Und dann gebe ich das mal inkognito-mäßig in den Browser ein. Ne? Ich mache mir ein Inkognito-Fenster auf, egal welcher Browser, und google es einfach mal. Und lass das erstmal offen. Das ist mittlerweile mein erster Schritt tatsächlich. Habe das ein bisschen geändert. Davor immer erstmal SEO-Tool angeschmissen. Mittlerweile mache ich das so und gucke mir mal schnell die SERPs an. Möglichst natürlich entpersonalisiert, ne? Cache gelöscht, Verlauf gelöscht, Cookies raus aus den Einstellungen und so weiter und so fort. Ist natürlich nie ganz entpersonalisiert, aber so weit wie möglich. Und schau mir das mal kurz an, damit ich so ein kleines Gefühl für den Anfang bekomme, wie da die SERPs aussehen. Und lass das parallel dazu offen erstmal im Hintergrund. Dann gehe ich natürlich in mein SEO-Tool, egal ob das Ahrefs, Systrix oder ein anderes Tool ist, und gebe genau dieses Thema, wie ich es jetzt genannt habe oder wie ich es nennen würde, gebe ich es mal ein. So, und dann mache ich eine typische Keyword-Recherche. Die machen wir jetzt hier nicht im Detail. Das ist ja eine eigene Folge. Da haben wir auch schon Folgen dazu. Ich glaube, nicht nur eine. Shoutout an die Folgen, die wir schon hatten. Na, gerne mal durchgucken, welche das sind. Müsst ihr einfach mal ein bisschen durchscrollen über den Podcast. Und dann schaue ich mir an, welche Seiten ranken für diesen Begriff, den ich jetzt eingegeben habe, in den Top 5, Top 3, je nachdem, wie viel Muße habe, wie viel Zeit ich aktuell habe, und schaue mir dann an, wer da rankt. Und dann ist nächster Schritt so ein bisschen Reverse Engineering mäßig. Ich gebe die Domain ein, die dafür rankt, beziehungsweise wirklich die URL, das Verzeichnis, und gebe das ins SEO-Tool ein, um zu sehen, okay, für welche Keywords rankt diese Seite jetzt, diese URL. Das ist meistens tatsächlich so die ersten drei Plätze. Mache ich dann und schaue mir, okay, für welche Keywords ranken die. Gibt es ein Keyword, das wirklich ein deutlich größeres Suchvolumen hat, denselben Search Intent? Das habe ich ja im Endeffekt, weil es ja auf der URL-Basis ist. Ne? Dann rankt die URL für denselben Search Intent. Und nehme mir das dann praktisch als mehr oder weniger Hauptkeyword. Ich bin kein Fan mehr mittlerweile von diesem klaren Trennen, Hauptkeyword, Nebenkeyword und so weiter. Ne, es ist ein Thema, das ich bearbeite. Aber ich muss mir natürlich schon so einen Begriff rauspicken, der für mich praktisch das der Fokusbegriff ist, der das Thema charakterisiert. So. Und dann mache ich mich im nächsten Schritt daran zu schauen, okay, welche Unterthemen gibt dieses Oberthema denn wieder, ne? Oder welche Supporting-Themen habe ich dann, um dieses Oberthema nochmal weiter mit Content zu füttern? Wir hatten es kurz in der Vorbesprechung. Jonas, du machst das ja genauso wie ich, kannst ja gleich auch nochmal was kurz dazu sagen. normalerweise mache ich mir jetzt nicht mehr nur Gedanken, okay, ich habe ein Thema, also schreibe ich einen Beitrag, sondern ich habe ein Thema, welche Beiträge könnte ich denn dafür schreiben? Und das ist praktisch immer der mittlerweile der Startpunkt meiner Optimierungsarbeit oder auch meiner Content-Erstellungsarbeit, mir Gedanken zu machen, okay, jetzt habe ich ein Thema, brauchen wir direkt mehrere Beiträge dazu oder reicht ein einzelner Beitrag? Und meistens hast du ein Thema, wo du immer mindestens 2-3 Seiten oder 2-3 verschiedene Beiträge zu diesem Thema schreiben kannst. Willst du da mal was dazu sagen?
Ja, also zusammenfassend erstmal ist Schritt 1 im Prinzip Informationen sammeln zu dem Thema. Und ja, das kann man auf verschiedenen Wegen machen, zum Beispiel wie Yannick das jetzt gemacht hat. Und im Prinzip gehe ich auch so vor, ich würde das Ding noch eine Nummer größer machen, denn es geht eigentlich nie drum, einen Inhalt zu verfassen. Sondern du hast es ja schon häufiger bei uns gehört, wir reden immer von den Content Hubs. Wir wollen ein Thema umfangreich abdecken und wenn wir ein Thema nicht umfangreich abdecken, dann bringt es meistens auch nichts, ein super geil, super klasse optimiertes Content Piece zu haben. Selbst wenn da viele Links drauf zeigen, sind wir dann nicht die Autorität. Das heißt für mich, der den Prozess gleich durchgeht, eigentlich wie Yannick das gerade erzählt hat, steht da in erster Linie, stehen zwei Sachen im Vordergrund. Das erste ist Informationen sammeln für mich zu diesem Thema, dass ich dieses Thema besser kennenlerne. Weil nicht immer ist es ein Thema, das ich kenne. Klar, wenn es jetzt für meine Websites ist, schon. Wenn es jetzt für Kunden wäre, muss ich mich mit dem Thema vertraut machen. Und der zweite Punkt ist, rauszufinden, ist dieses Thema sozusagen schon das Hub-Thema oder ist es ein Unterthema? Und das hatte Yannick auch angesprochen, zu gucken, gibt es da ein Keyword mit einem größeren Suchvolumen, das einen gleichen Search-Intent hat. Aber man guckt eben auch, oder wir zwei gucken auch, gibt es ein Keyword mit einem größeren Suchvolumen, das einen anderen Search-Intent hat, aber dieses Thema umfasst. Zum Beispiel jetzt bei dem Thema, das du hattest, würde ich sagen, gibt es übergreifend vielleicht das Thema Hundekrankheiten. Und darunter ist dann Hund hat Durchfall ein Unterthema. Ein
ja, oder Verdauungsprobleme, Teil, ne?
Genau, ein Teil dieses Hubs. Und in diesem ersten Schritt ist es wichtig, Infos zu sammeln, was suchen die Leute, zu welchem Themenbereich gehört das, ist das ein Unterthema oder ist es ein Überthema? Das Beispiel, ja, das wir jetzt hatten, würde ich direkt sagen, wäre ein Unterthema und dann gibt es ein Überthema, wie zum Beispiel Hundekrankheiten. Wenn du jetzt aber vorgegeben hast, okay, wir wollen hier über Hundekrankheiten schreiben und dafür ranken und Kunden anziehen, dann würde ich genau das Umgekehrte machen und eben gucken, was fällt alles unter Hundekrankheiten und mir dann eine Liste aufbauen mit den Themen, die in diesem Hub als Support-Themen, als Unterthemen aufgebaut werden sollen. Das ist eigentlich erstmal das Wichtigste im ersten Schritt und du hast rausgehört oder eben auch nicht gehört, dass wir gar nicht über Suchvolumen eigentlich reden. Klar haben wir jetzt gesagt, größere Suchvolumen von einem größeren Keyword, aber an sich ist es uns in erster Linie egal, wie hoch das Suchvolumen ist, sondern es geht nur in erster Linie bei dieser Recherche darum, wie das Suchvolumen im Verhältnis zu anderen Keywords ist, um rauszukriegen, ist es eher ein Überthema, ist es ein größeres Thema oder ein kleineres Thema, wie viel Interesse besteht an dem Thema. Aber wir gucken nicht auf die genaue Zahl, sondern nur auf die Zahl im Verhältnis zu der anderen Zahl. Ist die größer oder ist die kleiner? Das ist am Ende das, was uns am meisten interessiert. Und nach diesem Schritt sollten wir im besten Fall oder haben wir im besten Fall ein Verständnis fürs Thema. Wir haben ein Verständnis dafür, ist das ein Unterthema oder ist das ein Hub-Thema? Und egal, was dieser zwei Sachen rausgekommen ist, was sind dann die Support-Themen, die wir auch noch haben sollten? Oder was ist das Überthema, zu dem dieses Unterthema, das wir jetzt haben, gehört? Und genau, wenn wir die Infos haben, können wir eigentlich für den nächsten Schritt weitermachen, oder?
Ja, also bevor es zum nächsten Schritt geht, ne, würde man das Ganze noch clustern oder man könnte auch der nächste Schritt sein. Ich würde es jetzt aber mal zu diesem ersten Schritt einordnen, ne, dass du dir dann Gedanken machst, gerade was du ja eigentlich schon gesagt hast, Jonas, ist es ein Cluster? Wie ist das Cluster aufgebaut? Ein Hub-Thema beziehungsweise eine Hub-Seite, ne, die übergeordnet ist und dann die verschiedenen einzelnen Cluster. Das Ganze machst du dann auch natürlich mit der Keyword-Recherche im Endeffekt letztendlich. Ordnest du das in Cluster ein, hast sozusagen dann deine Struktur für dieses Thema und kannst dann priorisieren, okay, ich gehe erst das Hub-Thema an, dann dieses Cluster, dann das nächste Cluster und so weiter. Und der nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich dann das Einzelne, zum Beispiel die Hub-Seite rauszunehmen und die schon mal zu schreiben. Oder aber, ne, manche machen das auch so, dass die erst die einzelnen Cluster schreiben und wenn die fertig sind und veröffentlicht sind, dass man dann nachträglich eine Hubseite baut, wo man dann praktisch die ganzen Cluster verlinkt. Und egal wie du es machst, wenn es an die Content-Erstellung geht, dann ist der erste oder der zweite Schritt wäre es jetzt für mich, eine Outline zu erstellen. Ne? Auf Basis meines Keyword-Sets, das ich jetzt ausgewählt habe, mit Fokus-Keyword, Neben-Keywords und so weiter, gehe ich jetzt an die einzelne Seite ran, an diesen einen Beitrag, den ich jetzt schreibe, und mache mir dann eine Outline. Ne? Ich überlege mir, was sind die Zwischenüberschriften, die ich habe, was ist meine H1, und zum Beispiel bei mir ist auch, ich mache das auch meistens im Rahmen von Briefings für Content Writer, für Texter, dass ich dann sage, okay, guck mal, bei dieser Zwischenüberschrift, da sind diese Punkte relevant. Da wollen wir über folgende Sachen schreiben. In der nächsten Zwischenüberschrift wollen wir über diese Aspekte schreiben. Dann kommen da Bullet Points mit rein. Ne? Bei dieser Zwischenüberschrift, da eignet sich dann eine Infografik und so weiter und so fort. Das heißt, ich mache mir schon mal ein komplettes Grundgerüst, bevor ich wirklich ans Schreiben gehe. Und das kann ich weiß auch, wir machen das teilweise auch nicht, aber ich kann das wirklich eigentlich jedem empfehlen, das so zu machen, weil es dir die Content-Erstellung nachher erleichtert, weil du dir ja schon Gedanken gemacht hast, okay, wie ist der Content aufgebaut, über was möchte ich prinzipiell schreiben? Und dann ist es meistens so, dass dir dann das Schreiben an sich leichter fällt. Wenn du schon relativ routiniert bist, wie zum Beispiel du, Jonas und ich, dann muss man vielleicht für sich selbst nicht immer eine Outline machen. Aber ich würde es eigentlich jedem empfehlen.
Um da noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, wie diese Gliederung dann aufgebaut wird. Also es gibt zwei Wege, wie du das machen kannst, und ich würde beide immer kombinieren. Das eine ist das, was Yannick gerade gesagt hat, überlegen, was macht für dieses Thema Sinn, wie macht es in der Reihenfolge Sinn, was sollte ich wann machen. Und da ist es ganz wichtig, was ist der Search Intent? Und wir machen nicht mehr das, was man vor 10 Jahren gemacht hat oder leider jetzt auch noch viele machen, nämlich möglichst viel Gebrabbel haben, was irgendwelche Keywords abdeckt und dann irgendwann zum Punkt kommen. Wir wollen direkt zum Punkt kommen. Wir wollen, wenn wir das Thema haben, was Yannick angesprochen hat, Hund hat Durchfall, wollen wir am Anfang direkt schon mal vielleicht in einer Box oder nach einer Überschrift, in der steht, kein Bock auf Lesen, hier ist die Kurzzusammenfassung, machst du 7 Stichpunkte, warum er das haben könnte oder wie man erkennen kann, was das ursprüngliche Problem ist. Kommen direkt auf den Punkt, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und das heißt, der eine Teil, wie man so eine Gliederung erstellt, ist, selber zu überlegen. Und das würde ich sehr empfehlen, weil beim zweiten Punkt gibt es ein paar Schwachstellen, da komme ich gleich zu. Wenn wir nämlich selber überlegen, können wir den Search Intent direkt erfüllen, dem Nutzer das geben, was er braucht, und dann können wir ausführlich werden. Und beim ausführlich werden, da wird es dann natürlich auch sehr interessant, den zweiten Punkt mit reinzunehmen. Und der zweite Punkt ist Reverse Engineering, was andere tun. Und das mache ich tatsächlich. Wenn ich es jetzt ausführlich machen würde, ich mache das mittlerweile im Kopf, aber wenn ich das ausführlich machen würde und jedem, der noch nicht so versiert ist, damit würde ich das empfehlen, einfach mal alle Überschriften aufschreiben von den Top 5 rankenden Seiten, die sie nutzen. Alle H2 und H3 Überschriften aufschreiben. Dass du einen Überblick bekommst über das Thema, dass du merkst, oh, ich habe was vergessen, und egal wie gut du in dem Thema bist, du vergisst immer was, glaub mir. Dass du da eine Übersicht hast mit all diesen ganzen Überschriften. Die werden sich natürlich teilweise überschneiden. Und wenn du siehst, dass sie sich überschneiden, weißt du auch direkt, okay, die sind offensichtlich wichtiger als andere, die sich nicht überschneiden. Und wenn du dann eine Mischung erschaffst aus all diesen Überschriften, die alle Top 3 rankenden Beiträge oder Top 5 rankenden Beiträge haben und zusätzlich noch die Sachen abdeckst, die nur einer von den drei oder zwei von den drei haben, dann hast du direkt einen viel umfangreicheren Inhalt geschaffen und musst nur noch gucken, dass es so aufgebaut ist, dass man auch Bock hat, alles durchzulesen, oder dass man das machen kann, was fast jeder macht, nämlich skimmen kann, dass man einfach zu der nächsten Überschrift scrollt, direkt sieht, ah, darum geht's, vielleicht ein Bild sieht, ah, okay, habe ich erfasst, ich muss jetzt nicht lesen. Und das ist im Prinzip schon der Aufbau der Gliederung. Es ist eine Mischung aus selber nachdenken, eigenes Wissen einfließen lassen und im Prinzip nach und besser machen, was die anderen tun. Und dann noch ein kleiner Geheimtipp, den wir auch immer mal wieder mit reinwerfen, den aber viele gerne vergessen. Wenn du ein SEO-Tool hast und du die Top 3, sagen wir mal, analysierst, ich würde immer auch gucken, ob in den Top 10 eine Ausreißerseite mit drin ist. Und damit meine ich eine Seite, die zum Beispiel ein viel, 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 viel schlechteres Domain-Rating oder eine viel schlechtere Domain-Authority hat als alle anderen Seiten. Also wenn du in den Top 10 siehst, da sind überall sagen wir es übertrieben, was ich oft in manchen Themenbereichen habe, da ist Focus.de, da ist Home and Garden oder wie sie alle heißen und die haben alle ein Domain-Rating von 60 bis 80 und dann ist irgendwo in den Top 10 aber eine Seite mit einem DR von 7. Dann guck auf jeden Fall, was diese Seite macht. Weil diese Seite macht irgendetwas offensichtlich gut, wenn sie es schafft, auch wenn sie in Anführungszeichen nur auf Platz 7 ist, sie schafft es in die Top 10 zwischen diesen ganzen extrem dicken Fischen. Und wenn du da dann rauskriegen kannst, was da die Ursache für ist, in Form von Content auf dieser einen URL, oder häufig liegt es natürlich auch an der gesamten Autorität der Seite, weil die sich vielleicht auf ein Thema spezialisiert und nicht so ein Allwetterding ist wie diese großen Seiten. Aber guck da auch nach. Also ich würde immer so die Top 3 oder Top 5 nehmen und zusätzlich, wenn es einen Ausreißer in dieser Form gibt, den auch ganz, ganz dringend analysieren. Der kann dir dann auch viele Infos geben für deine gesamte Website, nicht nur für diese eine URL. Und damit hast du dann deine Gliederung. Und wenn du die hast, und wie Janik sagt, du kannst es sehr detailliert machen, würde ich dir auch von Anfang empfehlen, dass du wirklich sagst, hier machen wir jetzt Stichpunkte rein, hier machen wir eine Auflistung, da kommt ein Bild rein, hier brauchen wir wahrscheinlich eine Infografik, da vielleicht ein Video. Als würdest du für jemand extern für einen Text dann ein Briefing aufbauen. Und wenn du das 2-3 Mal machst, ja, es ist aufwendig, ja, es kostet deutlich mehr Zeit, aber wenn du das 2-3 Mal machst, hast du es im Kopf. Und dann kannst du das irgendwann auswendig. Janik und ich machen so Briefings nur noch, wenn wir die nach außen geben. Wenn wir schreiben,
genau,
wir gucken uns 3 Seiten an, überfliegen die, merken uns 5 Sachen und fangen an zu schreiben. Und am Ende funktioniert es eigentlich immer gut, weil wir halt so oft diese Prozesse schon durchgegangen sind, dass wir die halbautomatisiert im Hirn haben. Aber bis du das machen kannst, würde ich dir empfehlen, es 1-2 Mal ausführlich einfach oder 3-mal aufzuschreiben und runter zu predigen. Das ist dann im Prinzip Schritt 2, die Gliederung aufbauen. Dann ist Schritt 3 vermutlich Schreiben, oder?
Ja, das ist dann wirklich die harte Content-Erstellung, sage ich jetzt mal. Es geht einfach darum, diese Content-Outline, alles das, was wir jetzt zusammengetragen haben mit Input von den Wettbewerbern, eigenes Fachwissen, eigene Erfahrung und so weiter und so fort, in wirklich Fließtext und einen fertigen Content umzuwandeln. Und da ist es halt wirklich so, das ist jetzt das klassische On-Page-SEO, ne? Ich muss gucken, dass ich meine Zwischenüberschriften gut aufgebaut habe, ne? Im Rahmen der Content-Outline, wobei ich da ja auch nochmal nachfassen kann.
Da kurz eine Frage.
Ja.
Wir sagen jetzt ja Schritt 3, so nennen wir ihn jetzt, ist Schreiben. Machst du dieses On-Page-SEO während des Schreibens oder schreibst du erstmal?
Also ehrlicherweise, ich zum Beispiel schreibe jetzt einfach erstmal. Ich mache mir jetzt keine Gedanken über die Keyword-Verwendung, über den Einsatz, Keyword-Dichte und so weiter. Das mache ich sowieso, also Keyword-Dichte sowieso prinzipiell gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, also hau mir damit doch bitte ab.
Ja, also sagen wir es mal so, einen Teil der On-Page-Arbeit mache ich schon in der Content-Outline, wie wir sie gerade eben besprochen haben, weil da ich mir schon Gedanken mache, H1, die H2en, eventuell gegebenenfalls H3 und so weiter, ne? Und im Schreiben versuche ich das wirklich in einem runden Text zu verpacken, das interessant zu schreiben, Bullet Points zu verwenden und einfach wirklich ein gutes Erlebnis zu sorgen. Und beim Schreiben mache ich mir auch tatsächlich schon Gedanken, guck mal, was könnte da für ein Bild kommen? Ne, was würde ich jetzt meiner Erfahrung nach sagen, okay, bei diesem Absatz bietet sich jetzt noch an, eine Infografik mit reinzunehmen oder noch mal ein Bild mit reinzunehmen. Guck mal, bei dem Absatz, da sollten wir eventuell noch eine Tabelle reinpacken. Komm, dann mache ich gleich, was kommt denn da in die Tabelle rein? Das ist für mich auch das Schreiben. Also Schreiben ist nicht nur Fließtext, sondern auch wirklich Gedanken machen, welche Infografik brauchen wir da? Kommt da eine Tabelle hin? Mache ich das jetzt in Bullet Points oder decke ich das wirklich nur über einen Fließtext ab? Kommt hier schon ein Call to Action rein? Das mache ich auch immer in meinem Content. Egal, ob ich das jetzt für mich selber schreibe, für meine Landingpages oder Blog oder aber natürlich primär jetzt für Kunden. Dann kommt auch immer schon der Hinweis, okay, guck mal, hier kommt der Call to Action rein und Überschrift, kurzer Teaser und dann der Button oder so. Das kommt alles auch schon mit rein ins Schreiben.
Da würde ich noch mit reinwerfen, um da ins Detail zu gehen. Du sagst es jetzt so ganz lapidar, so ja, da mache ich eine Tabelle rein, da eine Checkliste, da mache ich sowas. Für viele ist ja nicht klar, was brauche ich das, mache ich das? Manche vergessen sogar, dass es diese Elemente gibt. Also im Prinzip würde ich sagen, gibt es immer 2 Sachen, an denen du dich orientieren solltest. Punkt 1 ist, wenn die Konkurrenz das hat, brauchst du es auch. Wenn die gut rankende Konkurrenz Infografiken hat, Tabellen hat, und wenn das 2 von den 3 in den Top 3 haben oder alle 3 sogar, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei, weil das ist offensichtlich etwas, was die Menschen gut finden oder zumindest etwas, was Google denkt, dass die Menschen gut finden. Das heißt, orientier dich da zum einen an der Konkurrenz. Zum anderen kann ich dir sehr empfehlen, gerade wenn du gerne mal merkst, ah, ich vergesse eigentlich immer, dass man sowas machen kann, wie eine Tabelle einzubauen, mach dir einfach mal kurz eine Liste. Mach dir einfach mal ganz kurz in deinem Notizen-App eine Liste mit Elementen, die man auf einer Website haben kann. Das fängt an bei einem Video, bei einem Bild, bei Bullet Points, bei einer Auflistung mit Punkten oder eben mit Nummerierung. Du kannst eine Infografik haben, du kannst Tabellen haben, du kannst, was haben wir denn noch alles? Du kannst Tabs machen oder Toggles, die man aufklappen und zuklappen kann, genau, was auch eine richtig coole Sache ist für viele Inhalte, die du aber nicht, die du ein bisschen verstecken willst, dass es übersichtlicher ist. Mach dir mal eine Liste mit diesen Elementen. Und dann guckst du dir die einfach immer mal an, während du schreibst oder wenn du fertig bist mit dem Schreiben und guckst so, ja, stimmt, den Abschnitt, wer da keinen Bock hat, das alles zu lesen, diese 300 Wörter, das kann ich auch in einer Tabelle zusammenfassen. Mhm. Und in der Tabelle siehst du das auf einen Blick alles. Dann ist es viel, viel mehr wert, als wenn du nur den Text hast. Deswegen an diese zwei Sachen würde ich mich da orientieren, dass du weißt, wann baue ich was ein. A, wenn es die anderen machen. Ich wollte gerade sagen, wenn es die Gegner machen, aber die Konkurrenz macht, dann macht es auf jeden Fall auch. Und B, guck dir ruhig diese Liste an. Erstell dir die Liste und guck sie dir immer mal wieder an. Guck mal rüber und dann merkst du so, ach krass, stimmt, ich könnte ja auch Toggles einbauen, die so aufklappen. Und dann bau die ein.
Mach's alles das, was so ein bisschen das Ganze visuell auflockert, ne? Je besser
wir das interaktiv macht und für Mobilgeräte einfacher, ne? Da sind Toggles sehr wertvoll.
Ja, voll. Also im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, den Text einfach gut zu schreiben, ne, mit guten Formulierungen und so, sondern es geht vor allem darum, eine gute User Experience zu kreieren. Das ist jetzt mittlerweile voll schon das Bullshit-Bingo-Wort oder Buzzword, ne? User Experience, UX. Überall liest man und hört man, jeder meint jetzt hier, ja, UX, UX hier, UX da, aber es ist wirklich so, ne? Wenn du dafür sorgst, dass der Content leichter verarbeitet werden kann, leichter durchgelesen werden kann, überflogen werden kann.
Interaktiv
ist. Das sorgt ja einfach für eine gute User-Experience. Also das heißt also, ich habe ein positives Gefühl, wenn ich mit der Seite interagiere, wenn ich den Content lese, wenn ich irgendwie mich halb ein bisschen durchklicken kann und so. Alles das, was so ein bisschen dieses Langweilige von einem Stück Lesestoff, ne, so ein bisschen entgegenwirkt, hilft auch langfristig deinen Rankings und auch der Performance. Und vor allem, was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, vor allem, wenn du jetzt ein Produkt hast, das du verkaufst, eine Software, wirklich ein hartes Produkt, das man kaufen kann im Online-Shop, und du hast jetzt auch Ratgeber, ne, dann bau unbedingt auch Produktbilder, Screenshots ein von deinem Tool oder so. Bau unbedingt praktische Tipps ein, die praktisch dein Tool unterstützen, die dein Tool in Action zeigen, ne? Dass du deine Software zeigst, okay, ich hatte das erst bei einem Kunden mit einer Software, da haben wir dann in dem Ratgeber gezeigt, prinzipiell, worauf man da achten muss, wenn man das macht und so weiter. Und dann haben wir aber immer Screenshots aus dem Tool genommen und dann anhand dieses Screenshots dann auch nochmal erklärt, wie man das Ganze machen sollte oder machen muss, und konnten dann aber auch dem immer aufs so relativ elegant aufs Tool verweisen. Und das ist halt wirklich das, was ich mittlerweile auch sehr, sehr, wo ich sehr dahinter bin bei der Content-Erstellung, dass ich auch versuche, für Conversions zu sorgen. Ne? Conversion-orientiertes Schreiben oder auch einen conversion-orientierten Aufbau, indem ich wirklich Beispiele aus der Praxis bringe und die direkt mit dem Produkt oder dem Tool verknüpfe oder aber auch eben meiner Dienstleistung, indem ich sage, guck mal, ich würde das so machen, weil bei meinen Projekten habe ich festgestellt, dass so. Und solche praktischen, so einen praktischen Input, der sorgt dafür, dass der Content nicht nur langfristig auch immer mal wieder konvertieren wird oder für Conversions sorgt, sondern er sorgt auch dafür, dass er extrem viel authentischer ist. Als wenn du jetzt einfach nur schreibst, ja, man sollte das so machen, das muss man eigentlich so machen, das muss man so machen, sondern immer, warum? Ich habe festgestellt, dass, oder wir haben festgestellt, dass, und so weiter, also nur um eine Formulierung zu nennen, ein Beispiel. Und das sorgt einfach dafür, dass der Content langfristig gesehen deutlich, deutlich besser konvertiert, dir nicht nur für Leads sorgt langfristig, sondern auch, wenn du einen Online-Shop hast, direkt über den Blog auch dafür sorgt, dass Produkte gekauft werden.
Genau, an der Stelle würde ich auch noch reinwerfen, das ist für mich ein Schritt, der dann nach dem Schreiben passiert, nämlich Call to Actions einzubauen. Klar, während des Schreibens achte ich auch drauf, genau wie du das auch machst, direkte Sprache zu haben und direkt das Produkt mit unterzubringen oder was auch immer ich anbiete und das zu positionieren. Aber danach schaue ich eben nochmal, wo kann ich eine Box mit einbauen, wo kann ich einen Button mit einbauen oder nochmal eine Verlinkung. Das ist auf jeden Fall noch ein Schritt, der nach dem Schreiben passiert. Und das Zweite, worauf ich aufmerksam machen will, weil wir reden nicht drüber und ich will drauf aufmerksam machen, dass wir nicht drüber reden, was wir beim Schreiben nicht machen und auch danach nicht machen, ist, dass wir auf Keywords achten und die überall reinknallen. Was wir machen ist, wir haben unsere Gliederung. In dieser Gliederung haben wir Zwischenüberschriften und die Zwischenüberschriften sind für mich auch eigentlich fast mittlerweile der einzige Ort, wo ich drauf achte, Keywords unterzubringen. Und da muss ich gar nicht groß drauf achten, weil die Zwischenüberschriften haben die Keywords mit drin, weil das sind die Unterthemen, das sind die Keywords, ja. Punkt. Da muss ich nicht versuchen, irgendwas komisch unterzubringen. Im Fließtext dann selber achte ich wirklich mittlerweile zu 95% gar nicht auf Keywords. In 95% der Fälle schreibe ich die Inhalte so, dass sie möglichst authentisch sind, möglichst schnell auf den Punkt kommen, wenig Fluff, wenig drumherum geschrieben. Und wenn man das organisch so macht, ergeben sich Keywords, Formulierungen, grammatikalisch andere Variationen davon von alleine. Und auch wenn es sich mal nicht ergibt, ist Google ja klug genug, die Seite auch für etwas zu ranken, wenn du diese grammatikalische Abwandlung nicht irgendwo auf der Seite hast. Also du musst nicht jede Art der Schreibweise oder der Grammatik genau eins zu eins auf deiner Seite haben. Google kriegt es selber unter. Und rankt dich dann auch dafür. Das heißt, die Keywords selbst, die wir am Anfang festgelegt haben, sind in erster Linie dafür da, dass wir in unserer Gliederung eine umfangreiche Abdeckung des Themas erreichen durch die Zwischenüberschriften. Und innerhalb dieser Zwischenüberschriften, dieser Abschnitte, passiert eigentlich nichts SEO-Technisches. Da passiert UX und Schreiben, Problem lösen. Mehr passiert da nicht. Und auch hinterher gucke ich eigentlich nie, dass ich noch Keywords irgendwo mit reinknall. Der einzige Part, wo ich das mache, ist, wenn der Inhalt online ist seit ein paar Monaten und ich merke, okay, für diese Variation rankt er wirklich nicht. Die habe ich auch eins zu eins so nicht mit drin, aber es wäre perfekt passend. Dann schaue ich schon, dass ich diese Variation mal irgendwo mit einbaue oder nochmal einen Abschnitt mit einbaue. Aber ansonsten, dieses ganze Keyword einbauen und Keyword optimieren und On-Page optimieren ist nicht mehr so, wie es früher war bei mir, von wegen Keywords irgendwo reinknallen. Der einzige Ort, wo ich auf Keywords achte, oder die einzigen Orte sind, wie gesagt, klar H1, die Zwischenüberschriften alle, wobei ich da auch schon bei H3 und H4 weniger drauf achte, weil da geht's dann eher tiefer in ein Thema rein. Das soll für Nutzer sinnvoll sein. Und dann natürlich Title Tag und die URL. Und die Description, weil wird ja manchmal immer noch fett hervorgehoben, wenn man das richtige,
ja, auf jeden Fall.
Den richtigen Begriff da drin hat, was der Nutzer sucht. Aber bei mehr Sachen achte ich eigentlich gar nicht auf die Keywords. Okay, ich merke gerade manchmal bei Bilder Dateinamen. Aber das, abgesehen davon, vor allen Dingen im Fließtext, eigentlich gar nicht.
Kleine Ergänzung. Ich mache es im Endeffekt genauso wie du. Bloß, worauf ich noch achte, ist in den ersten 100 bis 150 Wörtern. Das Text ist ganz oben, ne? Meistens Einleitung. Ich habe aber auch viele, viele Texte oder viele Landingpages, wo ich gar keine Einleitung mehr habe. Wo man direkt praktisch ins Thema direkt einsteigt. Aber auch da achte ich immer, dass ich das Keyword mehr oder weniger in den ersten 100 bis 150 Wörtern einbaue und schon versuche, möglichst exakt so, wie das Keyword ist. Außer es ist wirklich jetzt eine Keyword-Kombination, die eigentlich nur den SEO-Fokus hat und nicht wirklich natürlich klingt und gut klingt, dann baue ich es natürlich ein. Sehr natürlich ein und versuche halt schon, dass es gut klingt und dass man jetzt nicht den Satz liest und denkt, okay, das klingt richtig strange.
Also würdest du nicht auf Teufel komm raus versuchen, SEO Stuttgart unterzubringen? Nee, willkommen bei mir, ich mache SEO Stuttgart und Umgebung.
Ja, doch schon meistens. Nee, und ja, aber das ist das Einzige, wo ich noch ein bisschen drauf achte, direkt am Anfang des Fließtextes sozusagen, was jetzt nicht Zwischenüberschrift oder Titel ist. Und ansonsten mache ich es genauso wie du. Und man muss ja auch dazu sagen, ne, mittlerweile sind die ganzen... mehrere Algorithmen und mehrere Ranking-Systeme. Es gibt ja Dutzende Ranking-Systeme mittlerweile bei Google, die darauf fokussiert sind, natürliche Sprache zu verstehen, zu verarbeiten, wiederzugeben, zu interpretieren. Was ist der Kontext? Was ist die Semantik dahinter? Das hat damals, ich glaube 2013 oder war es, glaube ich, eher 2015 mit RankBrain, hat das Ganze nochmal einen extremen Schritt nach vorne gemacht bei Google. Das wurde das Ranking-System RankBrain eingeführt oder vorgestellt. Und RankBrain sorgt bis heute noch dafür, dass Suchanfragen sehr, sehr natürlich verarbeitet werden können und verstanden werden können von den Algorithmen, dass praktisch Google nachvollziehen kann, wenn man jetzt ein bestimmtes Thema hat, dann sind jetzt diese Worte und diese Begriffe passend zu diesem Thema. Das heißt, man muss ein Keyword, auch wenn es das Hauptkeyword ist, nicht mehr eins zu eins im Text nennen oder schreiben, und Google versteht trotzdem ganz genau, worum es geht, und kann dich trotzdem auch für dieses Hauptkeyword ranken, selbst wenn du es nicht mal richtig genannt hast im Text, ne? Ich würde es trotzdem immer empfehlen, mindestens einmal zu nennen, wenn das sich anbietet, so natürlich zu benutzen, so wie möglich. Eine Zwischenüberschrift einmal im Text, aber das reicht auch, wie du gesagt hast. Ich erlebe es immer wieder bei Content-Writern, bei meinen Texten.
Du meinst bei SEO-Textern?
Genau, bei SEO-Textern. Jetzt ohne hier jemanden mal auf die Füße treten zu wollen, aber ich merke es immer wieder, dass da halt der Fokus sehr, sehr stark auf dem Keyword-Einsatz ist.
Und also ich möchte diesen Leuten gerne auf die Füße treten. Yannick ist dazu nett. Ich trete den Leuten gerne.
Ich bin zu diplomatisch. Ja.
Gerne auf die Füße. Also wenn du zuhörst und du schreibst Texte, bei denen du darauf achtest, dass du deine Keywords möglichst oft unterbringst oder eine gewisse Keyword-Dichte erreichst.
Und in jedem Absatz, ne?
Dann will ich dir jetzt hier digital auf die Füße treten und dir sagen, es gibt einen besseren Weg. Das heißt ja nicht, dass du es irgendwie, dass du doof bist oder dass irgendetwas anderes da die Ursache für ist. Es ist einfach, oft ist es einfach
muss halt ein
Thema
sein.
Wissen. Man muss es wissen, dass es nicht mehr so gemacht wird heutzutage. Und jetzt, wo du es weißt, hast du aber keine Ausrede mehr. Jetzt musst du es ordentlich machen. Also ich trete da gern mal Leuten auf die Füße, weil so ein scheiß Text braucht kein Mensch mehr, wo irgendwo die Keywords reingeknallt sind, was vollkommen unnatürlich klingt. Hauptsache, da steht noch SEO Stuttgart irgendwo mit drin.
Ja.
Braucht keiner. Also ich trete auf die Füße und sage, lass das. Es ist kein guter Weg, verkauft es den Leuten nicht. Und ich denke aber die meisten unserer Zuhörer machen das nicht. Ich will einfach nochmal kurz Wert drauf legen, die Keyword-Recherche am Anfang ist mittlerweile eigentlich für uns nur noch da, das Thema besser zu verstehen, umfangreich zu verstehen, einzustufen in den Gesamtkontext und daraus dann eine Gliederung zu erstellen. Die sind nicht dafür da, dass wir sie irgendwo großartig hinknallen, da noch unterbringen und da 17 Mal, weil das ist das Hauptkeyword und das Sekundärkeyword dann nur 9 Mal, sondern es geht in erster Linie um Wissen sammeln. Dafür ist die Keyword-Recherche in erster Linie mittlerweile da und nicht mehr wie vor einigen Jahren noch für eben diese Keywords muss ich alle unbedingt irgendwo unterbringen und so oft.
Ja,
das ist einfach vorbei, zumindest bei unserer Art der Arbeit. Und ich würde sagen, die Erfolge geben uns eigentlich immer recht.
Ja, kurze Klammer auf, ne, bevor wir zum Abschluss kommen oder zum letzten Schritt, glaube ich, wäre das schon. Ich habe jetzt hier mal nebenher schon mal nochmal geschaut, zum Beispiel, es ist jetzt ein bisschen unappetitliches Beispiel mit dem Durchfall beim Hund, aber es gibt weitere Unterthemen, die damit so ein bisschen in Verbindung stehen, zum Beispiel die Schonkost, ne? Also was muss ich dem Hund geben, wenn er Durchfall hat, was koche ich dem Hund, wenn er Durchfall hat, das sind weitere Themen, die tatsächlich auch gesucht werden, gegoogelt werden. Dann gibt's noch etwas weitere verwandte Themen, wie zum Beispiel der Hund hat Verstopfung, genau das Gegenteil vom Durchfall. Und wie du gesagt hast, das ist ein richtig gutes Beispiel, deswegen wollte ich es jetzt unbedingt nochmal kurz nennen, das ist ein richtig gutes, praktisches Beispiel, um zu sehen, es geht darum, Wissen zu generieren. Ne? Wir können unser Wissen generieren, welche Themen werden noch gesucht, die entweder wirklich direkt ganz, ganz eng damit mit dem Ursprungsthema in Verbindung stehen, oder aber, ich habe jetzt tatsächlich schon das nächste Thema identifiziert, nämlich die Verstopfung oder sonstige Themen, ne, die irgendwie mit dem Durchfall in Verbindung stehen. Und wie du gesagt hast, es dient ja einfach nur dem Wissen generieren. Weil wenn ich das Wissen habe, kann ich den Content besser schreiben, ich kann ein ganzes Cluster da spinnen und maximiere meine Chancen, auch für dieses Oberthema dann zu ranken. Ne, je mehr Content wir zu diesem Thema haben, desto besser.
Genau, und auch hier nochmal, es geht eigentlich nie darum, ein kleines Thema mit einem Content-Piece abzufrühstücken. Es bringt meistens nichts. Du musst es immer in größeren Kontext einbauen, interne Verlinkung mit Hubs aufbauen, mit ähnlichen Themen. Wir können es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Content Hubs sind einfach der beste Weg, wie du langfristig und nachhaltig SEO machst und vor allen Dingen auch gegen große Seiten gewinnst, gegen die du sonst keine Chance hast, weil die Geld haben, weil die Links haben, Backlink-Profile ohne Ende. Da kommst du nicht ran mit einem Inhalt. Da musst du wirklich das Thema komplett abdecken. Und dafür ist die Keyword-Recherche immer ein großer, wichtiger Teil. Kommen wir mal zum letzten Schritt. Was wäre der denn bei dir nach dem Schreiben?
Na, erstmal online nehmen. Ne? Der Beitrag geht live, die Seite wird online genommen und dann geht es tatsächlich darum.
Ich würde noch das kurz Ganze reinwerfen, wenn online gehen ja, schon dein nächster Schritt ist, die ganzen Kleinigkeiten natürlich, einfach, dass wir die der Vollständigkeit halber mit drin haben, wie
du gerne, ja.
Title Tag, also Meta-Sachen eingeben, ein Beitragsbild hinterlegen, vielleicht in eine Kategorie-Seite einbauen. Genau, das sind auf jeden Fall noch kurz, dass es einfach der Vollständigkeit halber mit drin ist. Und dann können wir online gehen und was machst du dann?
Genau, also wir beachten noch, ob wir irgendwelche Rich Snippets ergreifen können, ne? So mit Schemadaten, strukturierten Daten, da machen wir uns dann auch noch Gedanken, bevor der Content online geht. Kann man natürlich auch machen, wenn der schon online ist. Genau, und dann geht's ans Live-Nehmen, also ich lade den praktisch den Content hoch oder er wird hochgeladen, geht online. Mittlerweile mache ich es tatsächlich nur noch selten so, dass ich den direkt erstmal bei Google einreiche in der Search Console. Kann man machen, kann man sich auch sparen, ne? Bei den meisten Seiten, mit denen ich arbeite, egal ob die jetzt kleiner oder größer sind, dauert es in der Regel nicht mehr so lang, bis Google das gecrawlt hat und indexiert. Man kann trotzdem noch mal kurz schnell einfach die URL in der Google Search Console einreichen, dass der online geht. Und dann muss man dafür sorgen, dass man das Ganze dementsprechend trackt bzw. monitoren kann. Mittlerweile benutze ich ein Tool, ich glaube, das benutzt du auch immer noch, SEO Crawl. Kleiner Shoutout an das Tool, weil es echt ein richtig cooles Tool ist. Da kann man sich zum Beispiel auch Annotations hinterlegen, also Anmerkungen hinterlegen, wann der Beitrag online gegangen ist und kann dann schauen, okay, wie entwickelt sich der Beitrag. Was ich nicht mache, ist wirklich dann jeden Tag auf Systrix gehen, jeden Tag in die Search Console gehen und gucken, okay, wie viele Klicks hat er schon, wie viele Klicks hat er schon. Impressions, tatsächlich mache ich das in der letzten Zeit nicht mehr. Ich mache das jetzt nur noch wöchentlich. Ne? Also müsste man eventuell auch nicht machen.
Deutlich gesünder.
Ja, aber in den ersten Tagen bringt es eigentlich nichts wirklich, weil man, auch wenn der noch nicht an Fahrt aufnimmt, auch wenn das irgendwie noch erstmal bei Null bleibt oder so, dann braucht man gar nicht sich direkt Sorgen machen, scheiße, habe ich jetzt den Content richtig gemacht, war das jetzt, habe ich die Suchintention nicht richtig getroffen, ist der Keyword-Einsatz beschissen, keine Ahnung. Also da braucht man sich in den ersten 2-3 Wochen erstmal noch gar keine Gedanken machen. In der Regel ernstzunehmend Gedanken machen, sollte man sich eigentlich eher Richtung 6-8 Wochen.
Eigentlich. Ja, definitiv. Ich würde da auch noch ein bisschen was reinwerfen. Ich weiß, dass du das zu einem anderen Zeitpunkt auch machst, aber ich werfe es noch mit rein. Also wenn ich die Seite online gestellt habe, ist das Erste, was ich immer mache, interne Links setzen auf diesen neuen Beitrag.
Definitiv, ja.
Ich weiß, dass du das auch machst, deswegen, ich wollte es nur noch einmal mit reinwerfen. Das ist auch
zu
dem Zeitpunkt dann. Wenn ich ein SEO-Tool zur Verfügung habe, kann ich natürlich mir da Hilfe holen oder mit Link Whisper zum Beispiel ein super Plugin für WordPress für die internen Links Hilfe holen und sonst einfach in Google gehen, eine Site-Abfrage machen, also Site Doppelpunkt eingeben, dann deine Domain, zum Beispiel Site Doppelpunkt wp-nias.de und dann schreibst du da einfach das Thema von deinem neuen Beitrag rein, Hund hat Durchfall oder Krankheit, alles was so in dieser Nähe ist und dann findet Google für dich alle Seiten, die du irgendwo hast, die irgendwo einen Abschnitt oder dieses Wort mit drin haben. Und dann kannst du dir überlegen, macht es da Sinn, einen internen Link auf deinen neuen Beitrag zu setzen. Und so brauchst du nicht mal ein SEO-Tool und kannst ganz schnell mal 3-5 interne Links auf jeden Fall auf die Seite ballern. Ja. Würde ich dir immer sehr empfehlen. Was ich auch mache, ich gehe tatsächlich jedes Mal in die Search Console und werf's noch rein und sage Indexierung beantragen. Aber eigentlich ist es ein Nebenprodukt dessen, dass ich mittlerweile wirklich jedes Mal, wenn ich einen Beitrag fertig habe, den in die Search Console werfe und die Live-Site checke. Mhm. Ich gucke mir an, ob Google die Seite auch wirklich sehen kann oder ob ich irgendwas vergessen habe. Mein Caching-Plugin macht was kaputt.
Ja, ob der Quellcode irgendwie
verrissen hat. Irgendein Quellcode geht kaputt wegen Caching oder JavaScript-Optimierung, Komprimierung, irgendein Pop-up oder sowas. Man weiß es nicht. Und lieber gehe ich da auf Nummer sicher. Es dauert nämlich eigentlich nur eine Minute. Du guckst, ob die Live-Site im Rendering aussieht, wie sie aussehen soll, scrollst einmal kurz drüber. wenn es ein großes Problem ist, siehst du es sofort, dann ist dein Bild verrückt oder es ist gar nicht da oder was auch immer. Und da ich dann eh drin bin, sage ich natürlich noch schnell Indexierung beantragen, warum nicht, kann nicht schaden. Und ansonsten mache ich auch nichts anderes als du, werf vielleicht noch ein paar Keywords in mein eigenes Keyword-Set, das ich monitor in Ahrefs bei mir, werf da die ganzen Keywords raus, die ich in der Keyword-Recherche mir rausgesucht habe, dass da einfach ein direktes Tracking ist. Und ja, das ist dann im Prinzip der SEO-Teil und dann könnte man natürlich noch promoten über eigene Kanäle und sowas. Würde ich auch sehr empfehlen, vor allen Dingen, wenn du viel Traffic auf diese Seite bringen kannst. Am Anfang ist es sehr wertvoll, weil Google gleich mal User-Interactions sieht, Feedback kriegt, wie die Leute sich verhalten, gehen die gleich wieder, bleiben die, klicken die, scrollen die sich durch, bleiben die länger auf der Seite. Und dieses Feedback kann, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus anekdotisch, aber mittlerweile, da wir wissen, dass Google ja Nutzerfeedback 1:1 wirklich mit einbezieht in Rankings, hilft es immer. Also wenn du da erstmal Leute drauf jagen kannst, voll. Ob das über Ads ist oder über deine bestehende Audience,
Social Media,
ist
immer gut.
Ja. Social Media.
E-Mail.
Ich würde bevorzugen an eine warme Audience, also Newsletter zum Beispiel, weil die thematisch einfach interessiert sind meistens an so einem Thema. Mit Ads weiß man nicht genau, ob man die richtigen Leute erreicht und dadurch vielleicht schlechte Signale sendet, wenn die schnell wieder weg sind. Aber das geht dann auch schon wieder im Prinzip über SEO hinaus. Das ist ja die komplette Promo-Strategie dann. Aber es hat auch Auswirkungen auf SEO, das darf man nicht vergessen.
Definitiv. Und ich mache es auch zum Beispiel bei den Kundenprojekten, die ich betreue, wenn die ein oder in dem Fall, dass sie Social-Media-Profile haben, ist es immer so, dass wir sagen, okay, jetzt pushen wir das Ganze noch ein bisschen über Social-Media, egal ob das LinkedIn ist, Instagram, ein Kunde ist auch auf TikTok aktiv, da geht es auch immer ganz gut. Newsletter sowieso, das ist eigentlich mandatory, würde man sagen, wie heißt das, obligatorisch
auf Deutsch?
Ja. Genau, also das sollte man immer machen, wenn man Content hat, der live geht. Und das, wie du sagst, also wir wissen, vor allem in Google Chrome, ich denke auch in anderen Browsern, aber auch Chrome und viele benutzen halt Chrome, dass da Google das User-Verhalten, die Interaktionen direkt tracken kann und auch verarbeitet und nutzt, auch fürs Ranking. Und deswegen sollte man definitiv sorgen, dass da am Anfang ein bisschen Bewegung auf die URL kommt, relativ zügig. Auch bei mir anekdotisch, aber ich habe auch das Gefühl, das hilft. Das hilft definitiv.
Genau, und damit, glaube ich, können wir sogar unter 45 Minuten den Sack zumachen mit einer kompletten, wie wir heutzutage eigentlich sagen müssen, Masterclass, wie du deine Inhalte genau. Optimierst. Ich glaube, so müssen wir das, ich glaube, das machen wir als Titel. Das kommt immer richtig gut an, schönes Buzzword raushauen. Ich würde einfach noch mal ganz kurz auf zwei wichtige Sachen zu sprechen kommen. Erstens, Keyword-Recherche ist dafür da, dass du eine ordentliche Struktur aufbaust, eine ordentliche Gliederung aufbaust und nicht dafür, dass du Keywords überall reinballerst in den Fließtext. Ja. Und das Zweite, achte darauf, dass du den Search-Intent erfüllst und dem Nutzer gibst, was er braucht. Und zwar ohne, dass er sich durch irgendwas durchquälen muss. Durch lange Texte, durch viele Pop-ups, durch was weiß ich was, ein Quiz. Gib direkt dem Nutzer, der schnell eine Lösung will, schnell diese Lösung. Wenn der diese Lösung kriegt, ist er happy. Alle anderen können sich alle weiteren Sachen durchlesen, aber du verlierst einfach auf diese Art nicht die Leute oder vergraulst nicht die Leute, die einfach nur schnell eine Info haben wollen und nicht 1500 Wörter durchlesen wollen. Die zwei Sachen will ich einfach nochmal hervorheben, weil das für uns zwei auch ganz wichtig ist in unserem SEO-Bemühen und auch ja, ein bisschen, um es ein bisschen zu groß zu machen, in unserem Bemühen, SEOs zu helfen, das Internet zu einem besseren Ort zu machen. Ganz, ganz wichtig, diese zwei Sachen. Und dann folg einfach diesen Tipps und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Hab ein bisschen Geduld, erstell immer weiter Content, bau Content-Hubs auf, guck nicht schon nach 2 Wochen nach den Rankings, so wie ich es mache, sondern warte wirklich mal einen Monat oder zwei. Und ansonsten kann ich eigentlich nur anbieten, wenn du Feedback brauchst, wenn du sowas machst, wenn du vielleicht auch mal ein Briefing erstellst und Feedback willst, ob das cool ist oder nicht, schreib uns an info@search-effekt.de. Wir gucken da einfach mal drauf und geben dir gerne ein bisschen Feedback, gar kein Thema. Und wie üblich, abonniere natürlich gern unseren Podcast, hinterlass uns gerne eine Bewertung, wenn du die Folge gut fandest, wenn sie dir geholfen hat. Hilft uns sehr, freut uns sehr und hilft natürlich diesen ganzen coolen Algorithmen immer, dass andere Leute unseren Podcast finden. Und damit höre ich auch schon auf. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn du bis dahin dran geblieben bist. Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, danke fürs Zuhören. Du hast schon gut gepitcht, Jonas. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten Folgen und viel Spaß noch beim Podcast.